Die Rückkehr. Wozu das alles? Er wusste es nicht. Nach all den Jahren, all den grausigen Entdeckungen und blutigen Ereignissen, nach all den Albträumen. Kommandant Wasra? Er sah unwillig auf. Es war Jegulkin, der Navigator, und man sah ihm an, dass es ihm leid tat, ihn stören zu müssen. Ja? Wir erreichen den Planeten G-101-2. Haben Sie besondere Anweisungen? Wasra brauchte nicht zu überlegen. So oft hatten sie in den vergangenen Monaten Planeten wie diesen angeflogen, so oft das Ende des Kaiserreiches verkündet, dass er sich manchmal fühlte wie in einem endlosen Albtraum, in dem er dazu verurteilt war, für alle Zeiten die gleichen Worte sagen und die gleichen Handbewegungen vollführen zu müssen. Nein, fiel ihm ein, diesmal war es anders. Für diesen Planeten hatte er einen besonderen Befehl. Aber der machte es auch nicht leichter. Keine besonderen Anweisungen. Wir suchen den Raumhafen und landen dort. Jawohl, Kommandant. Wasra starrte auf den großen Hauptschirm, der den Weltraum so zeigte, wie ihn auch das unbewehrte Auge gesehen hätte. Ein kleiner, matt leuchtender Fleck kam näher, der zweite Planet der Sonne G-101. Auch hier lebten Haarteppichknüpfer, wie auf tausenden anderer Planeten. Planeten, die sich alle zu ähneln schienen. Und dahinter glommen kalt und starr die Sterne, von denen jeder eine andere Sonne war oder eine andere Galaxis. Wasra fragte sich düster, ob sie es wohl jemals schaffen würden, das Kaiserreich endgültig hinter sich zu lassen, das Erbe der Kaiser endgültig loszuwerden. Es kam ihm so aussichtslos vor. Wer würde je mit Sicherheit sagen können, dass sich hinter einem dieser starren Lichtpunkte nicht ein weiterer unentdeckter Teil des Reiches verbarg, dass sich nicht eine weitere Tür zu einem weiteren, schrecklichen Geheimnis auftun konnte? Er sah sein Spiegelbild in der Abdeckung eines Geräts und wunderte sich, wie so oft in den letzten Wochen, dass sein Gesicht immer noch jung wirkte. Die graue Uniform des Kommandanten schien ihm aus einem schwereren Stoff gemacht als die Uniformen, die er bis dahin getragen hatte. Und das Abzeichen seines Ranges schien von Tag zu Tag mehr zu wiegen. Er war gerade volljährig gewesen, als er sich der Expedition unter General Karswand angeschlossen hatte, ein junger Soldat, der aufregende Dinge erleben und sich beweisen wollte. Und heute, nach nur 3 Jahren in dieser riesigen Provinz, fühlte er sich uralt. So alt wie der Kaiser selber. Und konnte es nicht fassen, dass man es seinem Gesicht nicht ansah. Tausende von Landungen wie diese, so kam es ihm vor, hatten sie schon hinter sich. Und es schien immer so weitergehen zu wollen. Obwohl, nein, dieser Planet war doch etwas Besonderes. In gewissem Sinn hatte hier alles angefangen. Die Salkantar hatte diesen Planeten schon einmal angeflogen, in einem mühsamen, wochendauernden Irrflug, ausgestattet nur mit schlechten, uralten Karten. Damals war er noch ein ganz normales Besatzungsmitglied gewesen und niemand hatte geahnt, dass ihnen blutige Kämpfe mit kaiserlichen Truppen bevorstanden, die nichts davon wussten, dass der Kaiser tot und das Kaiserreich besiegt war. Damals hatte es so ausgesehen, als sei die Expedition so gut wie abgeschlossen. Man hatte sich für die Rückkehr eingerichtet, Vorkehrungen getroffen für den großen Sprung durch den Leerraum zwischen den Galaxien. Wasra hatte Aufräumarbeiten auf dem dritten Deck geleitet, und wenn ihm einer erzählt hätte, dass er 2 Jahre später das Kommando über die Salkantar innehaben sollte, dann hätte er ihn ausgelacht. Und doch war es so gekommen. Und diese 2 Jahre hatten unbarmherzig einen Mann aus dem Jungen gemacht, der er einmal gewesen war. Und alles hatte hier seinen Anfang genommen, auf diesem Planeten, dessen helle, trostlos sandbraune Scheibe langsam größer und runder wurde und auf dessen Oberfläche sie jetzt erste Konturen ausmachen konnten. Wasra erinnerte sich an das Gespräch mit General Karswand, als sei es gestern gewesen, nicht schon vor Wochen. Der bärbeißige alte Mann, vor dem sich alle fürchteten und den sie doch alle liebten, hatte ihm ein Foto gezeigt. Nilian Jegita Kuain, hatte er gesagt, und eine unerklärte Traurigkeit hatte in seiner Stimme gelegen. Ohne diesen Mann wären wir seit fast 3 Jahren wieder zu Hause. Ich möchte, dass Sie herausfinden, was aus ihm geworden ist. Dieser Mann war auf G-101-2 gelandet, einer ausdrücklichen Anweisung zum Trotz, und hatte die Haarteppiche entdeckt. Wasra hatte zuerst nicht glauben wollen, was an Gerüchten in die Mannschaftsquartiere durchsickerte, so absurd schien es. Doch dann wurde der Bericht Nilians in allen Einzelheiten bestätigt. Bei den Haarteppichen, so gab die Expeditionsleitung bekannt, handele es sich um äußerst aufwendige Knüpfarbeiten aus menschlichem Haar. So aufwendig tatsächlich, dass ein Knüpfer in seinem ganzen Leben nur einen einzigen Teppich vollendete. Doch das alles wäre trotzdem kaum mehr als eine Anmerkung im Expeditionsbericht wert gewesen, ohne die unerwartete Begründung. Diese Teppiche, so erklärten die Haarteppichknüpfer, waren für den Palast des Kaisers bestimmt. Und ihre Herstellung war eine heilige Pflicht. Das ließ aufhorchen. Denn jeder, der jemals im kaiserlichen Palast gewesen war, bestätigte, dass dort zwar die merkwürdigsten Dinge zu finden waren, aber ganz bestimmt kein Haarteppich. Die Expeditionsflotte legte sich auf die Lauer, und nach einigen Monaten war tatsächlich ein großes, erbarmungswürdig heruntergekommenes Transportschiff erschienen, das auf dem Planeten landete und ihn nach etwa 2 Wochen wieder verließ. Sie folgten dem Schiff, verloren es wieder und fanden dafür einen weiteren Planeten, auf dem Haarteppiche geknüpft wurden, mit der gleichen religiösen Begründung. Und dann noch einen und noch einen. Dutzende bald und rasch Hunderte. Und dann schwärmten die Expeditionsboote wieder aus und fanden immer noch mehr und noch mehr Welten, auf denen Haarteppiche geknüpft wurden. Horden automatischer Erkundungsroboter wurden losgeschickt und fanden auch nichts anderes, als 10.000 solcher Welten entdeckt waren, gab man es auf. Weiter zu suchen, obwohl davon auszugehen war, dass es noch mehr geben musste. Die Triebwerke traten in Aktion, und ihr dumpfes Donnern ließ den Boden unter ihren Füßen erzittern. Wasra griff nach dem Mikrofon des Logbuchs. »Wir landen in wenigen Augenblicken auf dem 2. Planeten der Sonne G-101 im Planquadrat 2014-BQA-57, Sektor 36-01. Unsere Standardzeit ist 9-1-178-005, letzte Eichung 2-12. Leichter Kreuzer Salkantar, Kommandant Jenokur Taban Wasra.« Der Landeplatz wurde sichtbar. Eine riesige, befestigte Fläche, zernarbt und von altersschwachen Triebwerken verbrannt. Ein alter Raumhafen, Jahrtausende alt. Jeder dieser Planeten hatte genau einen solchen Raumhafen und alle sahen sie gleich aus. Immer lag eine ausgedehnte alte Stadt rund um den Landeplatz und alle Straßen dieser Welt schienen von überall her auf diese Stadt zuzulaufen und in ihr zu enden. Und so war es auch, wie sie inzwischen wussten. Der Klang der Triebwerke änderte sich. »Landephase«, verkündete der Pilot. Mit einem dröhnenden Schlag, der jeden, der das erste Mal mit einem Raumschiff flog, zu Tode erschreckte, setzte die Salkantar auf. Doch die Männer und Frauen an Bord hatten zu viel erlebt, um dieses Geräusch überhaupt noch wahrzunehmen. Die Schotten der großen Hauptschleuse fuhren langsam vor ihnen auf, und die Laderampe senkte sich sirrend auf den zerfurchten Boden hinab. Gerüche drangen herein, schwere, übelkeitserregende Gerüche nach Fäkalien und Verwesung, nach Staub und Schweiß und Armut, die sich wie pelziger Belag in der Nase festzusetzen schienen. Wasra fragte sich wieder einmal, während er das winzige Mikrofon an seinem Kehlkopf zurechtrückte, warum alle diese Welten gleich rochen. Und auch diese Frage kam ihm bei jeder Landung in den Sinn. Es schienen keine Antworten zu geben. Nirgendwo in dieser gottverlassenen Galaxis. Nur Fragen. Es war heiß. Die Glut der fahlen Sonne flimmerte über dem endlosen, staubgrauen Landefeld. Und aus der Richtung der Stadt näherte sich eine Gruppe alter Männer. Eilig und zugleich seltsam devot ausschreitend. Sie waren in schwere, dunkle Roben gekleidet, die zu tragen bei diesen Temperaturen eine Tortur sein musste. Wasra trat vor durch die offene Schleusenluke und wartete, bis die Männer vor dem unteren Rand der Rampe angekommen waren. Er hatte die Blicke bemerkt, mit denen sie im Näherkommen das Raumschiff gemustert hatten, das so ganz anders aussah als alle Schiffe, die sie je gesehen haben konnten. Nun musterten sie ihn, scheu, unsicher. Und schließlich verneigte sich einer der Männer und sagte, »Seid gegrüßt, Schiffer. Wir hatten euch, mit Verlaub gesagt, früher erwartet.« Immer die gleiche Angst. Wohin sie auch kamen, überall diese uneingestandene Verstörung, weil der Abtransport der Haarteppiche, der Jahrtausende reibungslos funktioniert hatte, ins Stocken geraten war. Selbst diese Begrüßungen ähnelten sich in ermüdender Weise. Alles war sich so ähnlich. Die großen verfallenen Raumhäfen, die hingeduckten, ärmlichen, stinkenden Städte darum herum und die alten Männer in ihren schäbigen, düsteren Roben, die nicht begreifen wollten, die einem vom Kaiser erzählten und von seinem Reich und von anderen Planeten, auf denen Wein für die kaiserliche Tafel gegoren wurde oder Brot gebacken. Von Planeten, die Kleider für ihn webten, Blumen für ihn züchteten oder singende Vögel für seine Gärten dressierten. Doch nichts davon hatten sie gefunden. Nur tausende von Welten, auf denen Haarteppiche geknüpft wurden, nichts als Haarteppiche. Ein nicht enden wollender Strom von Teppichen aus menschlichem Haar, der seit Jahrtausenden durch diese Galaxis floss. Wasra schaltete das Mikrofon ein, das seine Stimme verstärken und auf die Außenlautsprecher übertragen würde. »Ihr habt die kaiserlichen Schiffer erwartet«, erklärte er, wie er es schon oft getan und wie es sich bewährt hatte. »Wir sind es nicht. Wir sind gekommen, um euch zu sagen, dass es keine kaiserlichen Schiffer mehr gibt, dass es auch keinen Kaiser mehr gibt und dass ihr aufhören könnt, Haarteppiche zu knüpfen.« Inzwischen fiel er ganz mühelos in den Tonfall des alten Paisi, das auf allen Welten dieser Galaxis gesprochen wurde, und manchmal erschreckte ihn das fast. Wahrscheinlich würden sie seltsame Blicke ernten, wenn sie nach Hause zurückkamen. Die Männer, allesamt hohe Würdenträger der Gilde der Haarteppichknüpfer, starrten ihn entsetzt an. Wasra nickte der Leiterin der Aufklärungsgruppe zu, und gleich darauf marschierten Männer und Frauen die Rampe hinab, abgegriffene Mappen mit Fotografien mit sich tragend oder abgenutzte Filmbetrachtungsgeräte. Sie wirkten erschöpft, wie Schlafwandler. Der Kommandant wusste, dass sie sich bemühten, nicht auszurechnen, wie viele solcher Planeten noch vor ihnen lagen. Sie hatten, und das wenigstens bot noch ein wenig Abwechslung von der Routine, die unterschiedlichsten Reaktionen auf die Nachricht vom Ende des Kaiserreiches erlebt. Auf manchen Planeten war man froh gewesen, die Frohen des Haarteppichknüpfens abwerfen zu können. Auf anderen wiederum waren sie als Ketzer mit Steinen beworfen, beschimpft und verfolgt worden. Sie hatten es mit Gildeoberen zu tun gehabt, die aus unerklärlichen Quellen schon vom Tod des Kaisers gewusst hatten, aber darum baten es der Bevölkerung nicht kund werden zu lassen, aus Angst um ihre Position in der Gesellschaft. Letztendlich, überlegte Wasra, hatten sie keinen Einfluss darauf, was tatsächlich geschah, wenn sie wieder fort waren. Auf vielen Welten mochten noch Jahrhunderte vergehen, ehe die alte Zeit, tatsächlich ein Ende fand. Der Auftrag des Generals fiel ihm wieder ein. Er schnaubte ärgerlich, weil er ihn fast vergessen hätte, und zog seinen Kommunikator hervor. »Kommandant hier, Fuhrmann Striebert, bitte zu mir in die Bodenschleuse.« Es dauerte nur Augenblicke, bis ein großer, dürrer Soldat aus einer Tür trat und sich zu einer nachlässigen Ehrenbezeigung aufbaute. »Kommandant?« Wasra sah unwillig auf. »Lass den Blödsinn«, knurrte er. Striebert und er hatten in der ersten Zeit zusammen Dienst an Bord der Salkantar getan. Striebert hatte jetzt die Bodenfahrzeuge und die Fußsoldaten unter sich. Keine große Karriere. »Große Karrieren sind nur etwas für Narren«, dachte Wasra düster. »Erinnerst du dich daran, dass wir schon einmal auf diesem Planeten waren?« Striebert riss überrascht die Augen auf. »Tatsächlich? Ich habe schon seit Wochen den Verdacht, dass wir immer wieder denselben Planeten anfliegen.« »Unsinn. Wir waren schon einmal hier, aber es ist 3 Jahre her. Die Salkantar hatte den Auftrag, nach einem der Kalid-Boote zu suchen, das in Schwierigkeiten war. Und weil wir keinen Eintauchpunkt hatten, sprangen wir wochenlang von einer Sonne zur nächsten, bis wir die richtige erwischten.« Striebert nickte nachdenklich. »Ich werde nie vergessen, wie schlecht mir damals war, von den vielen Überlichtflügen so kurz hintereinander. Nilian, das war doch der Name, einer der Piloten des Kalid-Bootes. Er landete, entdeckte die Haarteppiche und verschwand dann spurlos.« »Oh.« Wasra sah das Verstehen in den Augen des anderen aufglimmen und nickte nur. »Wir sollen herausfinden, was aus ihm geworden ist. Bemanne die gepanzerten Fahrzeuge, wir fahren in die Stadt zum Haus der Gilde.« Wenig später kamen 3 schwer gepanzerte Fahrzeuge auf ihren Raupenketten in die Bodenschleuse gerasselt. Ihre Motoren wummerten tief und stark, und es tat einem weh in der Magengrube, länger als einige Augenblicke neben ihnen stehen zu müssen. Die Seitentür des vordersten Fahrzeugs schlug auf, und Wasra stieg ein. Die Gildeoberen auf dem Landeplatz wichen respektvoll zurück, als die 3 Panzer hintereinander die Rampe herunterrollten. »Das ist der Unterschied«, sagte Wasra, an Striebert gerichtet, »und doch eigentlich an niemanden Bestimmtes. Dem Kaiser galt ein Leben nichts, weniger als nichts. Und heute? General Karswand wartet an Bord der Trikot, alles ist bereit für den Rückflug, um dem Rat Bericht zu erstatten über unsere Expedition. Aber nein, er will nicht abfliegen, ehe er nicht weiß, was aus diesem einen Menschen geworden ist, diesem Nilian. Es ist ein gutes Gefühl, das zu wissen. Es macht mich irgendwie«, er suchte nach dem richtigen Wort. »Stolz«, half Striebert aus. »Stolz, ja, es macht mich stolz.« Als sie den Boden erreicht hatten, ließ der Kommandant kurz anhalten. »Wir nehmen einen der Oberen mit, er soll uns zum Haus der Gilde führen.« Er stieß die Seitentür auf und winkte einem der alten Männer, der zufällig in der Nähe stand. Der Gildeobere kam heran, ohne zu zögern, und stieg bereitwillig ein. »Ich bin ja so froh, dass ihr endlich gekommen seid«, schwatzte er drauf los, während die kleine Kolonne sich wieder in Bewegung setzte. »Es ist sehr unangenehm für uns, müsst ihr wissen, wenn die Schiffer des Kaisers nicht zur vereinbarten Zeit kommen, weil unsere Lager inzwischen überquellen von Haarteppichen.« »Oh, wir hatten das schon einmal, ich erinnere mich. Ich war noch ein Kind damals. 4 Jahre hatte es gedauert, bis die kaiserlichen Schiffer wiederkamen. Das war schlimm, und es war eine harte Probe für uns. Und damals hatte die Gilde noch weit größere Lagerräume als heute, müsst ihr wissen. Heute ist alles schwieriger als früher.« Wasra starrte den alten, gebeugten Mann in seinem zerschlissenen Umhang an, der sich mit silbrig-weißen, nahezu blinden Augen im Inneren des Fahrzeugs umschaute und dabei plapperte wie ein aufgeregtes Kind. »Sagt«, unterbrach er ihn, »wie ist euer Name?« Der Alte deutete eine Verneigung an. »Lentheimann, Schiffer«, Lentaiman, habt ihr gehört, was meine Leute euch vorhin erklärten? Der Gildeobere zog die Stirn hoch, während seine Augen unsicher die Richtung suchten, aus der der Kommandant sprach. Sein Mund klaffte achtlos auf und entblößte eine Reihe schwarzer Zahnstummel. Er schien nicht einmal zu verstehen, wovon die Rede war. Lentaiman, wir sind keine Schiffer des Kaisers. Ihr braucht auch nicht mehr auf die Schiffer zu warten, denn sie werden niemals wiederkommen, weder nach 4 noch nach 400 Jahren. Obwohl ich mir da nicht einmal sicher bin, dachte Wasra. Ihr braucht auch keine Haarteppiche für den Kaiser mehr zu knüpfen, denn der Kaiser ist tot. Das Kaiserreich gibt es nicht mehr. Der Alte schwieg einen Augenblick, als müsse er sich das Gehörte durch den Kopf gehen lassen. Dann drang ein kollerndes Kichern aus seinem Schlund. Er wandte den Kopf empor der fahl glühenden Sonne entgegen. »Die Sonne scheint aber noch, wie?« »Ihr Schiffer seid ein seltsames Volk und habt seltsame Bräuche. Bei uns wäre es Ketzerei, was ihr sagt. Und ihr ratet euren Männern besser, dass sie ihre Zungen hüten sollen, wenn sie in die Stadt gehen, wenn man euch auch sicher viel nachsehen wird, weil jeder froh ist, dass ihr endlich gekommen seid.« Er kicherte wieder. Wasra und Striba tauschten fassungslose Blicke. »Manchmal habe ich das Gefühl«, murmelte Striebert, »dass Denkalsar ein Optimist war.« Denkalsar war eine beinahe mythologische Gestalt. Es hieß, dass vor einigen hundert Jahren tatsächlich ein Mann dieses Namens gelebt und auch tatsächlich jenes Buch geschrieben hatte, dessen Titel die Rebellenbewegung ihren Namen verdankte. Der lautlose Wind. Seit dem Sturz des Kaisers war es allerdings etwas aus der Mode geraten, Denkalsar zu lesen, und Wasra war überrascht, dass Striebert ihn kannte. »Lentaiman«, fragte er, »was macht ihr für gewöhnlich mit Ketzern?« Der alte Mann machte eine weite, unbestimmte Geste mit seinen kralligen Händen. »Selbstverständlich hängen wir sie, wie es das Gesetz befiehlt. Sperrt ihr sie manchmal auch nur ein?« »In Fällen minderer Ketzerei sicher, aber selten.« »Und wird Buch geführt über die Prozesse und die Gehängten?« »Wo denkt ihr hin? Natürlich, und alle Bücher werden verwahrt, wie es das Gesetz des Kaisers will.« »Im Haus der Gilde?« »Ja.« Wasra nickte zufrieden. Er begann das Dröhnen und Rütteln der Panzermotoren, das jede Faser seines Körpers erbeben ließ, zu genießen, es als Gefühl von überlegener, unangreifbarer Macht zu empfinden. Er kam mit 3 Panzerwagen, mit Soldaten und mit Waffen, die allem, was es auf diesem Planeten gab, unerreichbar überlegen waren. Er würde das Gebäude, das das Zentrum dieser Kultur darstellte, unangefochten betreten und darin tun und lassen können, was ihm beliebte. Diese Vorstellung gefiel ihm. Sein Blick wanderte hinaus zu der hellbraunen Linie aus Hütten und niedrigen Häusern, auf die sie zufuhren, und er genoss es, ein Sieger zu sein. Sie erreichten das Haus der Gilde, das wuchtig und ehrfurchtgebietend emporragte. Seine graubraunen Mauern, die schräg nach außen abfielen wie die Mauern eines Bunkers, hatten keine Fenster, nur schmale, schießschartenartige Öffnungen. Im Schatten des Hauses lag ein großer Platz, der ein eigenartiges Bild bot. Als fände ein Jahrmarkt statt, der seit Monaten vergeblich auf Gäste wartete und auf dem sämtliche Schausteller in eine Art Halbschlaf verfallen waren. Wagen aller Art standen kreuz und quer durcheinander, große, kleine, prachtvoll geschmückte und altersschwache, hässliche, gepanzerte Wagen und offene Marktwagen. Und überall scharten sich große, zottlige Zugtiere und glotzten stumm vor sich hin, während die Kutscher auf ihren Kutschböcken dösten. Es waren die Karawanen der Haarteppichhändler, die sich hier versammelten, um die Teppiche an die Gilde auszuliefern. Die Ankunft der Panzer freilich brachte Bewegung in das Bild. Köpfe ruckten hoch, Peitschen wurden geschwungen und nach rollten die Wagen beiseite, die den Weg zum großen Portal des Gildehauses versperrt hatten. Die Portalflügel standen weit offen, trotzdem befahl Vasra, vor dem Tor zu halten. Er würde mit Stribat, dem Gildeoberen, und einem Trupp Bewaffneter hineingehen, die anderen sollten bei den Fahrzeugen Wache halten. »Das ist weise, hier zu halten«, krächzte Lentheimann, »denn im Innenhof ist kein Platz mehr, ihr wisst schon, die Teppiche.« »Lentheimann, ihr führt uns zum Gildeältesten«, befahl Vasra. Der Alte nickte bereitwillig. »Er wartet sicher schon ungeduldig auf euch, Schiffer.« Jemand stieß die Tür des Panzerwagens auf, und ein fast unerträglicher Gestank tierischer Exkremente drang herein. Vasra wartete, bis sich der Trupp versammelt hatte, der sie eskortieren sollte, ehe er ausstieg. Als er auf den staubigen Boden des Platzes trat und damit zum ersten Mal tatsächlich seinen Fuß auf den Planeten setzte, konnte er die Blicke der Menschen ringsum fast körperlich spüren. Er vermied es, sich umzusehen. Stribat trat neben ihn und dann der alte Mann, und mit einem Kopfnicken befahl der Kommandant der Eskorte, sich in Bewegung zu setzen. Sie passierten das Tor. Ringsum herrschte eine unnatürliche, angsteinflößende Stille. Vasra meinte zu hören, wie jemand aus der Menge einem anderen zuraunte, dass sie nicht aussehen wie kaiserliche Schiffe. Mochten die alten Männer der Gilde auch schwer von Begriff sein und sich mit allen Fasern ihres Seins gegen die Wahrheit sträuben. Die Menschen aus dem Volk ahnten immer nur zu genau, was vor sich ging und was ihr Erscheinen zu bedeuten hatte. Hinter dem Tor lag ein kleiner Hof. Wahrscheinlich heißt er auch hier der Zählhof, dachte Vasra, als er den gepanzerten Transportwagen sah, der von einigen Männern entladen wurde. Ehrfurchtsvoll holten sie einen Haarteppich nach dem anderen heraus und stapelten sie vor einem Mann auf, der die Tracht eines Gildemeisters trug und mit hochnäsiger Genauigkeit jedes einzelne Stück mit den Aufzeichnungen auf den Ladepapieren verglich. Dem herannahenden Trupp warf er nur einen flüchtigen, verächtlichen Blick zu. Dann entdeckte er jedoch Lentheimann und beeilte sich, eine tiefe Verbeugung zu machen, ebenso wie seine Helfer. Lediglich der Haarteppichhändler, ein massiger Mann, der die ganze Prozedur mit stumpfem Blick verfolgte, rührte sich nicht. Der Anblick des etwa kniehohen Stapels von Haarteppichen machte Vasra schaudern. Einen einzelnen Haarteppich zu sehen, war schon regelrecht beklemmend, wenn man wusste, wie er gemacht worden war. Dass ein Haarteppichknüpfer sein ganzes Leben lang daran gearbeitet hatte und dass er dazu ausschließlich die Haare seiner Frauen verwendet hatte. Dass er seine Jugend damit zugebracht hatte, das Grundgewebe zu flechten und die Muster zu bestimmen, deren Ausführung ihn den Rest seines Lebens kosten würde. Dass er zuerst die Hauptlinien geknüpft hatte, deren Farbe durch das Haar seiner Hauptfrau bestimmt war, um dann später, wenn er Töchter oder Nebenfrauen hatte, die andersfarbigen Flächen auszufüllen und dass er schließlich mit gebeugtem Rücken, gichtigen Fingern und nahezu blinden Augen den gesamten Teppich umsäumte mit gekräuselten Haaren, die er aus den Achselhöhlen der Frauen schnitt. Ein einzelner Haarteppich war ein ehrfurchtgebietender Anblick. Ein ganzer Stapel Haarteppiche dagegen war monströs. Ein weiteres Tor und dahinter ein kurzer, dunkler Gang, so breit, dass er wie eine niedrige Halle wirkte. Die Soldaten der Eskorte sahen sich argwöhnisch um und Vasra registrierte ihr Verhalten zufrieden. Sie erreichten den Innenhof, und jetzt wurde klar, warum es so dunkel war in dem Durchgang. Im Innenhof stapelten sich die Haarteppiche zu Bergen. Vasra hatte einen Anblick wie diesen erwartet, dennoch stockte ihm der Atem. Säuberlich aufeinandergetürmt, zu übermannshohen Stößen, lagen die Haarteppiche, Lage auf Lage, und einer dieser Türme stand neben dem anderen, von einem Eck des Hofes bis zum anderen. Die Ausbeute eines Planeten in 3 Jahren. Man durfte nicht darüber nachdenken, wenn man nicht verrückt werden wollte. Er trat an einen der Türme heran, versuchte zu zählen. 200 Teppiche pro Stapel mussten es sein, mindestens. Er schätzte die Ausdehnungen des Innenhofes, überschlug die Zahlen im Kopf. 50.000 Haarteppiche. Er spürte Übelkeit in sich hochsteigen. Eine Panik, die ihn zu überwältigen drohte. Der Älteste, blaffte er den Gildeoberen an, heftiger und drohender als beabsichtigt. Wo finden wir ihn? Komm mit mir, Schiffer. Mit erstaunlicher Behendigkeit quetschte sich Lenteiman durch die Lücken zwischen den Teppichstapeln und der Wand des Innenhofs. Wasra bedeutete, der Eskorte nachzukommen, und folgte dem alten Mann. Er spürte einen schier übermächtigen Impuls, um sich zu schlagen, die übermannshoch aufgehäuften Haarteppiche umzustoßen, den Gildeoberen zu verprügeln. Wahnsinn! Alles Wahnsinn! Sie hatten gekämpft und gesiegt, hatten alles zerschlagen, was zu zerschlagen war vom Reich des Kaisers. Und trotzdem war kein Ende, ging es immer weiter und immer weiter. Bei jedem Schritt, den er tat, wurde irgendwo in dieser Galaxis ein Haarteppich vom Rahmen geschnitten. Immer noch. Bei jedem Atemzug, den er tat, wurde, weil ein Haarteppichknüpfer nur einen einzigen Sohn haben durfte, irgendwo ein männliches Neugeborenes getötet, auf irgendeinem der zahllosen Planeten, auf denen sie noch nicht gewesen waren, oder auch auf einem der Planeten, die sie besucht hatten, ohne dass man ihnen geglaubt hätte. Es schien unmöglich, die Flut der Haarteppiche zu stoppen. Je weiter sie vorankamen, desto durchdringender wurde der Geruch, der von den Haarteppichen ausging. Ein schwerer, ranziger Geruch, der an verdorbenes Fett denken ließ und an gärende Abfälle. Wasra wusste, dass es nicht die Haare waren, die so stanken, sondern die Imprägnierungsmittel, mit denen die Haarteppichknüpfer die Teppiche für eine erstaunlich lange Zeit haltbar machten. Endlich erreichten sie eine weitere düstere Öffnung in der Mauer. Eine kurze Treppe führte aufwärts. Lenteiman bedeutete ihnen, sich leise zu verhalten, und ging voraus, ehrfürchtig, als beträte er heiligen Boden. Der Raum, in den er sie führte, war groß und dunkel, erhellt nur von dem roten Glutlicht eines Feuers, das in der Mitte des Raumes in einer metallenen Schale brannte. Die niedrige Decke zwang sie dazu, mit demütig gesenkten Köpfen zu stehen, während die erdrückende Hitze und der beißende Rauch ihnen den Schweiß auf die Stirn trieben. Wasra tastete nervös nach der Waffe an seinem Gürtel, nur um zu spüren, dass sie da war. Lenteiman verbeugte sich in Richtung auf das müde, glühende Feuer. Ehrwürdiger, es ist Lenteiman, der euch grüßt. Ich bringe euch den Kommandanten der kaiserlichen Schiffer, der euch zu sprechen wünscht. Ein Rascheln und eine undeutliche Bewegung in der Nähe des Feuers war die Reaktion. Erst jetzt erkannte Wasra eine Art Liege, die neben dem metallenen Feuergestell stand. Einer Kinderwiege nicht unähnlich, und zwischen Decken und Fellen kam der Schädel und der rechte Arm eines uralten Mannes zum Vorschein. Als er die Augen öffnete, sah Wasra die Pupillen blind und silbern im Widerschein der Glut glänzen. »Welch seltene Ehre«, flüsterte der Alte. Seine Stimme klang dünn und entrückt, als spräche er aus einer anderen Welt zu ihnen. »Ich grüße euch, Schiffer des Kaisers. Mein Name ist Owam. Wir haben lange auf euch gewartet.« Wasra wechselte einen unruhigen Blick mit Stribat. Er entschied, dass er keine Zeit damit verschwenden wollte, den Gildeältesten darüber aufzuklären, dass sie mitnichten Schiffer des Kaisers, sondern Rebellen waren. Jedenfalls nicht, solange sie ihren Auftrag nicht erfüllt hatten. Er räusperte sich. »Seid gegrüßt, ehrwürdiger Oam. Mein Name ist Wasra. Ich bat darum, euch zu sprechen, weil ich eine wichtige Frage habe.« Oam schien mehr dem Klang der fremden Stimme nachzulauschen als der Bedeutung der Worte. »Fragt. Ich suche einen Mann namens Nilian. Ich möchte von euch wissen, ob ein Mann dieses Namens in den letzten 3 Jahren wegen Ketzerei angeklagt oder hingerichtet wurde.« »Nilian?« Der Gildeälteste wiegte nachdenklich seinen vertrockneten Schädel. »Da muss ich in den Büchern nachsehen. Dinio?« Wasra wollte sich gerade fragen, wie dieser blinde, alte Mann es anstellen wollte, in irgendwelchen Büchern nachzusehen, als aus dem Schatten der Liege ein weiteres Gesicht zum Vorschein kam. Es war das Gesicht eines Jungen, der die Besucher kühl und abweisend musterte, ehe er sich zu dem Alten hinabbeugte, um sich etwas ins Ohr flüstern zu lassen. Er nickte beflissen, fast hündisch, und sprang auf, um irgendwo im Hintergrund des Raumes durch eine Tür zu verschwinden. Gleich darauf kam er wieder zurück, einen dicken Folianten unter dem Arm, und hockte sich neben dem Feuergestell auf den Boden, um die Eintragungen zu studieren. Er brauchte nicht lange. Wieder beugte er sich über die Liege und flüsterte mit dem alten Mann. Oam lächelte ein gespenstisches Totenkopflächeln. »Wir haben diesen Namen nicht verzeichnet«, erklärte er dann. »Sein voller Name ist Nilian Jegita Kuain«, sagte Wasra. »Vielleicht ist er unter einem anderen Namen eingetragen.« Der Gildeälteste hob die Augenbrauen. »3 Namen?« »Ja.« »Ein merkwürdiger Mann. Daran müsste ich mich erinnern.« »Dinio?« Der Junge konsultierte noch einmal die Aufzeichnungen. Als er diesmal flüsterte, hatte er offenbar mehr zu sagen. »Auch die anderen beiden Namen sind nicht verzeichnet«, erläuterte Uam dann. »In den letzten 3 Jahren gab es überhaupt nur eine einzige Hinrichtung wegen Frevelei. Und wie ist der Name?« »Es war eine Frau.« Wasra überlegte. »Erfahrt ihr es, wenn in irgendeiner Stadt jemand wegen Frevelei oder Ketzerei hingerichtet wird?« »Manchmal, nicht immer.« »Was ist mit euren Verliesen? Habt ihr Gefangene?« Uam nickte. »Ja, einen.« »Einen Mann?« »Ja.« »Ich will ihn sehen«, forderte Wasra. Am liebsten hätte er hinzugefügt, dass er bereit war, das ganze Gildehaus in Schutt und Asche zu legen, um zu erreichen, was er wollte. Aber es war nicht nötig, zu drohen. Oam nickte bereitwillig und sagte, »Dinio wird euch führen.« Die Verliese lagen im entlegensten Teil des Gildehauses. Dinio führte sie elende, enge Treppen abwärts, das Buch mit dem Verzeichnis der Hinrichtungen und Gefangennahmen an sich gepresst, wie einen Schatz. An den Wänden bröckelte braunfleckiger Putz, und je tiefer sie kamen, desto durchdringender wurde der Gestank nach Urin und Fäulnis und Krankheit. Irgendwann nahm der Junge eine Fackel und zündete sie an. Und Stribert hatte die Lampe eingeschaltet, die er vor der Brust trug. Schließlich erreichten sie das erste große Gitter, das von einem bleichen, aufgedunsenen Kerkermeister bewacht wurde. Er starrte ihnen mit dumpfem Blick entgegen, und falls ihn der zahlreiche Besuch wunderte, war es ihm jedenfalls nicht anzumerken. Dinio befahl ihm, den Zugang zu den Verliesen aufzuschließen, und Wasra ließ 2 Soldaten der Eskorte zur Bewachung des offenstehenden Gitters zurück. Es ging einen düsteren Gang entlang. erhellt nur von den Fackeln, die im Vorraum brannten. Rechts und links standen die Türen zu unbesetzten Verlieszellen offen. Striebert ließ seine Lampe wandern. In jeder Zelle hing ein großes, farbiges Bild des Kaisers. Die Gefangenen wurden jeweils an der gegenüberliegenden Wand angekettet, außer Reichweite des Bildes, und die Gnade völliger Dunkelheit wurde ihnen verwehrt. Durch vergitterte Entlüftungsschächte drang gerade so viel Licht von oben herein, dass sie ihre Zeit damit verbringen mussten, das Bild des Kaisers anzustarren. Digno und der fette Kerkermeister, der noch unangenehmer stank als das verrottete Stroh, das den Boden bedeckte, waren vor der einzigen besetzten Zelle stehen geblieben. Striebert leuchtete durch die Luke in der Tür. Sie sahen eine dunkle Gestalt mit langem Haar, die zusammengekrümmt am Boden lag, die Arme an die Wand gekettet. »Aufschließen«, befahl Vassra grimmig, »und kettet ihn los.« Der Mann wachte auf, als sich der Schlüssel im Schloss drehte. Als die Tür aufschwang, saß er schon aufrecht und sah ihnen ruhig entgegen. Sein Haar schimmerte weiß wie Silber, und Striebarts Lampe enthüllte, dass der Gefangene viel zu alt war, um Nilian sein zu können. »Kettet ihn los«, wiederholte Vassra. Der Kerkermeister zögerte. Erst als Digno nickte, zog er die Schlüssel hervor und öffnete die Handschellen des alten Mannes. »Wer seid ihr?«, fragte Vassra. Der Mann sah ihn an. Trotz aller Verwahrlosung strahlte er Würde und eine friedvolle Stille aus. Er musste ein paar Mal ansetzen, ehe er ein Wort herausbrachte. Offenbar hatte er seit Jahren nicht gesprochen. »Mein Name ist Opur«, sagte er. »Ich war einmal ein Flötenmeister.« Damit sah er traurig hinab auf seine Hände, die grotesk verstümmelt aussahen. Irgendwann einmal musste jeder einzelne seiner Finger gebrochen gewesen sein, und alle Brüche waren irgendwie ohne Schiene und ohne Behandlung wieder zusammengewachsen. »Was hat er getan?«, wollte Vassra wissen. Der Kerkermeister, den er dabei ansah, glotzte nur blöde, und an seiner Stelle antwortete der Junge mit kalter Herablassung: »Er hat einem Deserteur bei sich im Haus Unterschlupf gewährt.«
»Einem Deserteur?«
»Ein kaiserlicher Schiffer, ein Verlader der Kara, des letzten Schiffes, das hier landete.« Das musste das Schiff gewesen sein, das sie vor 3 Jahren als erstes verfolgt hatten. Um es zu verlieren und die nächste Welt zu entdecken, auf der die Menschen Haarteppiche knüpften und glaubten, sie seien die Einzigen. Was geschah mit dem Deserteur? Dinos Gesichtsausdruck blieb abweisend. »Er ist immer noch flüchtig.« Vassra betrachtete den Jungen einen Moment lang nachdenklich und überlegte, welche Position er wohl bekleiden mochte. Dann entschied er, dass ihn das nicht wirklich interessierte, und wandte sich dem Gefangenen zu. Zusammen mit Striebert half er ihm aufzustehen und erklärte ihm dann: »Ihr seid frei.« »Nein, das ist er nicht«, protestierte Digno wütend. »Er ist frei«, wiederholte Vassra scharf und warf dem Jungen einen so drohenden Blick zu, dass dieser zurückwich. »Noch ein Wort dagegen, und ich lege dich übers Knie und prügle dich windelweich.« Er übergab Opur in die Obhut von 2 Soldaten seiner Eskorte, denen er auftrug, ihn zum Schiff mitzunehmen, um ihn medizinisch behandeln zu lassen und ihn dann an einen Ort seiner Wahl zu bringen. Falls er sich auf diesem Planeten nicht sicher fühlen sollte, war Vassra entschlossen, ihn mitzunehmen zur nächsten Haarteppichknüpferwelt, die sie anfliegen würden. Digno verfolgte den Abmarsch der Soldaten und des Flötenmeisters mit zornigem Schnauben, wagte aber nichts mehr zu sagen. Stattdessen nahm er sein Buch unaufhörlich von einem Arm in den anderen, als wisse er nicht, wohin damit, und presste es sich schließlich vor die Brust wie einen Schild. Ein kleines, weißes Etwas rutschte dabei aus den Seiten und segelte sanft zu Boden. Wasra bemerkte es und hob es auf. Es war eine Fotografie, die den Kaiser zeigte. Den toten Kaiser. Der Kommandant starrte das Bild verblüfft an. Er kannte dieses Bild. Er hatte genau das gleiche Bild in der Tasche. Jeder Angehörige der Rebellenflotte trug eine Fotografie des toten Kaisers bei sich, für den Fall, dass er in die Situation kam, jemandem beweisen zu müssen, dass der Kaiser tatsächlich gestürzt und tot war. »Woher hast du das?«, fragte er den Jungen. Dinho setzte sein störrisches Gesicht auf, umklammerte sein Buch noch fester und sagte nichts. »Das muss Nilian gehört haben«, meinte Wasra zu Stribat und hielt die weiße Rückseite der Fotografie in den Lichtkegel von dessen Brustlampe. »Tatsächlich. Siehst du das?« Die Schrift auf der Rückseite war abgegriffen und verwischt und so blass, dass sie fast nicht mehr existierte. Aber an einer Stelle konnte man sich einbilden, die Silbe Nil zu erkennen. Wasra sah Dinho an mit einem Blick, der Bäume fällen und Kinderschädel zu spalten versprach. »Woher stammt dieses Bild?« Dinho schluckte unbehaglich und brummte schließlich, »Ich weiß es nicht. Es gehört Oam.« »Oam wird es doch wohl kaum von irgendeiner Wanderung mitgebracht haben.« »Ich weiß nicht, woher er es hat.« Wasra und Stribat wechselten einen Blick, und es war fast wieder wie früher, als jeder wusste, was der andere dachte. »Es interessiert mich«, meinte der Kommandant dann, »was uns Oam dazu zu erzählen weiß.« Auf dem Rückweg hörten sie unheimliche, klagende Laute durch die düsteren Gänge des Gildehauses hallen, und unwillkürlich beschleunigte sich ihr Schritt. Als sie die Treppe zu den Gemächern des Gildeältesten hinaufstiegen, hastig diesmal, nicht ehrerbietig, erwartete sie kein Rauch und kein glutrotes Dämmerlicht mehr, sondern strahlende Helligkeit und klare Luft. Der Raum war wie verwandelt. Ein Mann ging langsam von Fenster zu Fenster und stieß die Läden auf, und immer neue Kaskaden blendend hellen Lichts brachen herein. Durch die offenen Fenster sahen die Haarteppiche aus wie ein wogendes Meer, das gegen die Fensterbrüstung brandete. Das Feuer in dem metallenen Dreifuß war gelöscht und Oam lag tot in seiner Liege, die blinden Augen geschlossen, die dürren Hände vor der Brust gefaltet. Die Liege war kleiner, als Wasra sie in Erinnerung hatte, und trotzdem wirkte der uralte, knochige Leichnam des Gildeältesten darin kaum größer als ein Kind. Hinter den beiden Raumfahrern kamen Leute der Gilde die Treppe heraufgeschlurft, sie umrundeten die beiden Fremden desinteressiert, ließen sich an der Liege des toten Oam nieder und stimmten ein verhaltenes Wehklagen an. Ein Echo dieses Wehklagens kam durch die Fenster von draußen herein und breitete sich aus im ganzen Gildehaus, in der ganzen Stadt. Auch der Mann, der die Fensterläden geöffnet und damit vertrieben hatte, was der Rauch und der Gestank von Jahren gewesen sein musste, gesellte sich zu den Trauernden und bot den Rebellen das denkwürdige Schauspiel eines Mannes, der von einem Herzschlag zum nächsten, von emsiger Geschäftigkeit in untröstlichen Kummer verfiel. Hastige, wilde Schritte auf der Treppe ließen Wasra erschrocken herumfahren. Es war Dinho, der atemlos die Stufen heraufgerannt kam, außer sich vor Verzweiflung. Ohne rechts oder links zu schauen, stürzte er auf die Liege des toten Gildeältesten zu, warf sich davor zu Boden und brach in bittere Tränen aus. Es waren die einzigen Klagelaute im Raum, die wahrhaftig klangen. Wasra sah noch einmal die Fotografie in seiner Hand an, dann steckte er sie in die Tasche. Er tauschte einen Blick mit Stribat und wieder verstanden sie sich ohne Worte. Als sie wieder vor dem Gildehaus standen, ging die Sonne unter, glutrot, wie geschmolzenes Metall. Die beiden Panzer auf dem Platz schimmerten in ihrem Licht wie kostbare Edelsteine. Der ritualhafte Singsang der heulenden und jammernden Gildemeister ließ die Szenerie wie ein Traumbild wirken. »Das ist Nilians Foto, nicht wahr?«, fragte Stribert. »Ja, das heißt, er war hier.« Vasra beobachtete die Händler, die ihre Stände für die Nacht schlossen und ab und zu nachdenkliche Blicke zum Gildehaus herüberwarfen. »Ich weiß nicht, ob es das heißt. Vielleicht ist er entkommen, hat eine nette Frau kennengelernt und lebt seither glücklich irgendwo auf diesem Planeten«, überlegte Stribert laut. »Tja, vielleicht. 3 Jahre. Er kann schon 2 Kinder haben inzwischen. Wer weiß. Vielleicht hat er sogar selber angefangen, einen Haarteppich zu knüpfen.« »Er ist tot«, dachte Vasra. »Mach dir nichts vor. Sie haben ihn umgebracht und verscharrt, weil er etwas gegen den Kaiser gesagt hat. Den unsterblichen Kaiser.« »Verdammt! Es hatte nur einen einzigen Tag gedauert, ihn zu stürzen. Aber die 20 Jahre seither kämpften sie jeden Tag aufs Neue, ihn auch zu besiegen.« »Das Landungsboot«, platzte Stribert heraus und zupfte ihn aufgeregt am Ärmel. »Vasra, was ist mit dem Landungsboot?« »Welchem Landungsboot?« »Dieser Nilian muss mit einem Landungsboot gekommen sein, und das können wir aufspüren.« »Das hat man längst gefunden, schon damals«, erklärte Vasra. »Und man hat verkleidete Kundschafter ausgesandt, die sich umgehört haben. Nilian war wegen Ketzerei gefangen genommen worden, und ein Haarteppichhändler hatte ihn mitgenommen in die Hafenstadt. Daraufhin hat man sich in der Hafenstadt umgesehen, aber Nilian ist niemals hier angekommen.« Vasra hatte die Berichte von damals studiert. Sie waren nicht besonders gründlich gemacht worden. Es hätte sogar erheblicher Anstrengungen bedurft, um auch nur die Stadt wiederzufinden, in deren Nähe Nilian gelandet war. Und auch nicht sehr ergiebig. Die Haarteppiche waren als nette Kuriosität betrachtet worden, und ansonsten hatte sich jeder im Geiste schon auf dem Heimflug gesehen. Die Stimmung damals war gewesen: Er hatte den Befehl, nicht zu landen, und er ist trotzdem gelandet. Das hat er nun davon. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, wenn uns der Partner Nilians begleitet hätte? Sicher, nickte Vasra. Er spürte eine Woge von Erschöpfung, die sich in seinem Körper ausbreitete, und wusste, dass es mehr war als nur ein körperliches Phänomen. Es nahm kein Ende. Nichts nahm ein Ende. Nun ist er tot. Er war bei den Freiwilligen, die den ersten Sturm auf die Portalstation unternahmen, und einer dieser fliegenden Kampfroboter hat ihn erwischt. Stribert gab einen unartikulierten Laut von sich, der wohl so etwas wie Verwunderung ausdrücken sollte. Wie kommt ein Khalid-Pilot dazu, sich freiwillig zu einem Kampfeinsatz zu melden? Als Vasra nichts erwiderte, grunzte er eine Weile weiter, wie es manchmal seine Art war, wenn er nachdachte. Und wie kommt der General dazu, ihn zu akzeptieren? Vasra hörte nicht auf sein Gemurmel. Gedankenverloren starrte er den gewaltigen Rumpf der Salkantar an, der sich in der Ferne mächtig in den Himmel erhob. Dunkel gegen die untergehende Sonne und entlang der Umrisslinie silbern schimmernd. Wie alle Raumschiffe gehörte es in den Weltraum. Auf der Oberfläche eines Planeten wirkte es wie ein Fremdkörper. Und doch, dachte der Kommandant missmutig, würde die Salkantar noch lange hier stehen bleiben. General Karswand würde nicht eher zur Zentralwelt aufbrechen, bevor er nicht von ihm, Kommandant Vasra, etwas über das Schicksal Nilians erfahren hatte. Und solange der General dem Rat der Rebellen nicht Bericht erstattete, konnte dieser nicht entscheiden, was zu tun war. Und solange keine Entscheidung gefallen war, Würde die Flut der Haarteppiche weitergehen, würden sie überall diese obszönen Stapel, diese Berge, diese Unmengen von Haarteppichen ansehen müssen.
Heißt das, wir sollen jetzt den ganzen Planeten absuchen? Fragte Stribert ahnungsvoll.
Hast du eine bessere Idee?
Nein, aber ist der Aufwand zu rechtfertigen?
Ich meine, angenommen, Nilian lebt, dann hätte er sich doch sicher bis hierher in die Hafenstadt durchgeschlagen. Hier ist der Raumhafen.
Wenn überhaupt, dann hat er hier Chancen gefunden zu werden.
Oder aber, er ist tot.
Und dann ist er doch wahrhaftig nicht das einzige Opfer, das diese Expedition zu beklagen hat.
Er hat das Phänomen der Haarteppiche entdeckt.
Ja und?
Stribert warf dem Kommandanten einen prüfenden Seitenblick zu, als wolle er sich versichern, ob er ihm das, was er zu sagen hatte, zumuten konnte.
»Ich will dir nicht deinen Stolz nehmen, Vasra, aber könnte es vielleicht sein, dass General Karswans Motive nicht ganz so edel sind, wie du glauben möchtest?«
Vasra horchte auf.
»Wie meinst du das?«
»Vielleicht will er hauptsächlich einem ganz bestimmten Ratsmitglied einen Gefallen tun.«
»Einem ganz bestimmten Ratsmitglied?«
»Ratsmitglied Berenko Keba Jubat.«
Vasra sah den Kameraden forschend an.
Während er angestrengt überlegte, was dieser ihm wohl zu sagen versuchte.
Jubat war es gewesen, der damals beim Sturm auf den Sternenpalast den Kaiser gestellt und im Zweikampf erschossen hatte. Und seit jener Zeit genoss er einen geradezu legendären Ruf.
Was hat Jubat damit zu tun?
Jubats Vater, sagte Stribert langsam, hieß Uban Jigita Berenko.
Er hätte ihn genauso gut ohrfeigen können.
Vasras Unterkiefer klappte haltlos herab.
Jigita,
wiederholte er mühsam.
Nilian Jigita Quine.
Die beiden sind verwandt.
Offensichtlich.
Und du meinst, Karswand wartet deswegen?
Stribert zuckte nur die Schultern.
Vasra hob den Kopf, starrte in den dunkel werdenden Himmel, in dessen Zenit die ersten Sterne auftauchten, die Sterne, die dem Kaiser gehörten.
Es nahm kein Ende.
War der Kaiser tot?
Oder war es schon so weit, dass sie seinen Bezwinger zum nächsten Kaiser machten?
»Wir kehren zurück zum Schiff«, stieß er schließlich hervor.
Er hatte plötzlich das Gefühl, es nicht einen Augenblick länger hier auszuhalten, nicht ausgerechnet hier, im Tor zum Zählhof.
»Sofort«.
Stribert gab den Soldaten der Eskorte hastig ein Zeichen, und sofort sprangen die Motoren der beiden Panzerwagen an, dumpf und markerschütternd.
Die Zugtiere, die schon ausgeschirrt waren und sich zum Schlafen aneinandergelegt hatten, hoben ruckartig die Köpfe und stierten herüber.
Jeder auf dem Platz ging bereitwillig zur Seite, als sie losfuhren.
Sie folgten der Spur des dritten Panzerwagens, der schon vorausgefahren war mit dem Mann, den sie befreit hatten, dem Flötenmeister.
Eine Weile kreisten Vasras Gedanken um diesen Begriff.
Und er versuchte sich vorzustellen, was das sein mochte.
Dann, als das Vibrieren des Sitzes auf seinen Körper übergriff, erinnerte er sich wieder an das Gefühl, mit dem er hierher gefahren war.
Stärke und Überlegenheit hatte er empfunden, und er hatte es genossen.
Die Macht und ihre Versuchungen, es schien, als würden sie es niemals lernen.
Auch nach 250.000 Jahren Kaiserreich nicht.
Er beugte sich vor und griff nach dem Mikrofon der Kommunikationseinheit. Als er den diensthabenden Funker der Salkantar erreichte, befahl er, »Schicken Sie einen Mehrfachfunkspruch an die Trikot, General Jerome Karswand. Text, Nilian Jigita Quine ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tot.
Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er religiöser Lynchjustiz zum Opfer gefallen ist. guten Heimflug und meine besten Empfehlungen an die Zentralwelt. Gezeichnet Kommandant Wasra und so weiter.
Sofort? Fragte der Funker.
Ja, sofort. Als er sich zurücklehnte, fühlte er sich eigensinnig und trotzköpfig, und es fühlte sich gut an. Es war wie kaltes Feuer in seinen Adern. Morgen würde er die Aufklärungsgruppe in der ganzen Stadt ausschwärmen lassen, damit sie jedem, den sie kriegen konnten, erzählten, was in dieser Galaxis vor sich ging. Und dass der Kaiser tot war. Himmel, er konnte es plötzlich kaum erwarten, den nächsten dieser verdammten Hartteppichplaneten anzufliegen und den Leuten die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern. Er bemerkte, dass Striebert ihn von der Seite ansah, mit einem Lächeln, das sich ganz langsam auf seine Lippen schlich. Vielleicht tauchte dieser Nilian eines Tages doch noch auf. Wer konnte das schon wissen? Aber im Moment zählte, dass Karswand endlich zur Zentralwelt aufbrach, um dem Rat zu berichten. Dass die Dinge in Bewegung kamen. Wenn sie ihm eines Tages den Kommandantenrang wieder abnahmen, dann würde das nichts daran ändern, dass er gehandelt hatte, wie er es für richtig gehalten hatte. Wasra lächelte. Und es war das Lächeln eines freien Mannes.